Deutschlandfunk Marktplatz
mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie.
Wer zum Beispiel sehr normale Stoffwechselwerte hat, der wird möglicherweise 10 Kilo verlieren können mit einer Ernährungsweise, aber die Stoffwechselwerte können dann einfach nicht noch besser werden. Die können im Zweifelsfall sogar eher schlechter werden, wenn die Diät ein falsches Konzept am Ende ist. Deswegen ist das die erste Frage, die man unbedingt klären muss. Sollte ich abnehmen? Kann ich abnehmen? Ist das für mich überhaupt empfehlenswert? Und wenn diese Frage mit Ja beantwortet ist, wenn das Abnehmen tatsächlich sinnvoll ist, dann ist eine proteinreiche Ernährung, eine ballaststoffreiche Ernährung das, was am sinnvollsten ist, was nicht zwingend am schnellsten funktioniert, aber den nachhaltigsten Effekt hat, insbesondere wenn man das dann wirklich langfristig durchhalten kann.
Das war der Stoffwechselmediziner Dr. Stefan Kabisch von der Charité in Berlin. Abnehmen, etwas gegen Bluthochdruck und Diabetes tun oder ganz allgemein das Wohlbefinden verbessern. Im Frühling haben viele große oder kleine Diätpläne und das aus ganz unterschiedlichen Motiven. Ein paar Wochen Fastenurlaub fern von zu Hause oder eine strikte Formula-Diät nebenbei, FDH oder eine generelle Ernährungsumstellung. Ob sich die Pläne durchhalten lassen und langfristig erfolgreich sind, sei es für die Gesundheit oder für das Körpergewicht oder für beides, das hängt unter anderem davon ab, wie viel Zeit und Muße man sich dafür nehmen kann und wie gut sie in den Alltag passen. Wie funktioniert das Fasten oder Heilfasten? Ist Intervallfasten gesund und hilft es beim Abnehmen? Welche Auswirkungen haben Fastenkuren und Diäten auf den Körper? Wie schafft man es, langfristig schlanker zu werden und zwar möglichst ohne Frust und ohne Jojo-Effekt? Und welche Rolle spielen Bewegung, Sport und Gleichgesinnte dabei? Heilfasten, Intervallfasten, Frühjahrsdiät. Was nützt Gesundheit und Figur? Das ist unser Thema heute im Marktplatz. Drei Gesprächsgäste haben wir eingeladen und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Aus Fulda ist uns Dr. Michaela Axt-Gadermann, zugeschaltet. Sie ist Professorin für Gesundheitsforschung an der Hochschule Coburg und befasst sich speziell mit dem Einfluss des Darms auf Gesundheit und Körpergewicht. Und sie hat gerade ein neues Buch zum Fasten veröffentlicht. Guten Morgen, Frau Axt-Gadermann.
Ja, guten Morgen nach Köln.
Welche Rolle spielt der Darm für Gesundheit und Körpergewicht? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie darüber ziemlich lange sprechen könnten. Gleich ist auch noch Gelegenheit dazu, aber versuchen Sie es doch im Moment mal mit der Kurzform.
Ja, der Darm resorbiert natürlich unsere Nahrung und unsere Nährstoffe, aber eine ganz besondere Rolle spielt das Mikrobiom, also die 100 Billionen Bakterien, die wir im Darm haben, und die beeinflussen auch unser Gewicht, unsere Gesundheit und wie wir besonders erfolgreich alt werden. Darauf hat das Mikrobiom eine ganz, ganz große Rolle, einen ganz, ganz großen Einfluss, und deshalb sollten wir alles tun, um dieses Mikrobiom in einem sehr guten Zustand zu erhalten.
Zu uns ins Kölner Studio ist Katrin Deussen gekommen. Sie gehört zum Bereich Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen, Frau Deussen.
Ja, vielen Dank und auch einen schönen guten Morgen.
Gewicht im Griff, Schritt für Schritt zum Wohlfühlgewicht. Vor ein paar Wochen haben Sie ein Online-Seminar zu diesem Thema geleitet. Wie lief das ab?
Ja, das muss man sich so vorstellen, dass wir in diesem Online-Seminar Verbrauchern und Verbraucherinnen Informationen dazu geben, wie man mit einer gesunden, abwechslungsreichen Ernährung doch nochmal zu einer Ernährungsumstellung kommen kann, mit kleinen, einfachen Schritten, die auf den Empfehlungen der DGE im weitesten Sinne beruhen, da eben auch nochmal vielleicht das ein oder andere überdenken kann und entsprechend auch zum Erfolg kommen kann.
Was waren die Hauptfragen der Teilnehmer?
Die Hauptfragen sind immer wieder, was kann man alles machen? Muss man alles auf einmal umstellen oder reicht es, wenn ich mit kleinen Schritten anfange? Auch gerade im Bereich Zucker und auch Leitgetränke, solche Sachen, die werden auch immer gerne gefragt, ob man das dann ersetzen kann. Und das sind so Fragen, die immer wieder auftauchen.
Aus Bonn ist Antje Gahl hier. Sie ist bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, DGE, für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Guten Morgen, Frau Gahl.
Guten Morgen.
Die DGE, die hat ja kürzlich ihren Ernährungsbericht zur Entwicklung und Verbreitung von Übergewicht in Deutschland vorgelegt. Was steht da drin?
Ja, da steht natürlich, die Ernährungssituation in Deutschland wird da erfasst, alle 4 Jahre. Und wir haben regelmäßig immer ein Kapitel zu das, was an Lebensmitteln verzehrt wird, also was essen die Verbraucher, aber auch immer ein fortschreibendes Kapitel zu Übergewicht und Adipositas. Und kurz gefasst drin steht, ja, wir werden nach wie vor immer dicker. Insbesondere ist es aber, dass die Adipositas, also das starke Übergewicht, was steigt, gerade auch bei jungen Menschen, bei Jugendlichen, Kindern. Und ansonsten ist es so, dass nahezu 50% der Bevölkerung so übergewichtig, als übergewichtig gilt, was nach wie vor die Zahlen seit Jahren sind und wir die auch noch nicht runterbekommen haben. Das bestätigt dieser Bericht. Andererseits aber auch gibt es auch positive Nachrichten, dass zum Beispiel der Gemüse- und Obstverzehr insgesamt ein bisschen angestiegen ist und da eben auch positive Effekte zu verzeichnen sind und auch einen leichten Rückgang beim Fleischverzehr.
Heilfasten, Intervallfasten, Frühjahrsdiät. Was wirkt und nützt? Unsere Gesprächsgäste wollen heute auch ihre Fragen dazu beantworten. Und die nimmt das Telefonteam entgegen. 00800 4464 4464. Das ist die Nummer. Ich sag sie nochmal. 00800 44 64 44 64. Die Telefonnummer zu unserem Hörertelefonteam. Und die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns auch erreichen können, heißt marktplatz@deutschlandfunk.de, marktplatz@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie eine Telefonnummer zu Ihrer Mail in Ihrer Mail mitschreiben, dann können Sie gegebenenfalls direkt mit unseren 3 Gesprächsgästen reden. Heilfasten, Intervallfasten, Frühjahrsdiät. Was nützt der Gesundheit und was wirkt so schnell, dass die Sommersachen aus dem vergangenen Jahr wieder passen?
Keine feste Nahrung, keine Genussmittel. Heilfasten als spirituelle Übung ist Jahrtausende alt und spielt in allen Weltregionen eine Rolle. Professor Christian Siener ist Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Seine Einschätzung?
Also Heilfasten, das kann in kurzen Phasen möglicherweise, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, einige gesundheitliche Vorteile bringen, aber nicht alles, was propagiert wird, Stichwort Entgiftung oder Detox, ist in Studien auch tatsächlich nachgewiesen. Auch müssen wir festhalten, dass Heilfasten längst nicht für jeden oder jede geeignet ist und auch nur unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden sollte.
Das Intervallfasten, auch intermittierendes Fasten genannt, ist eine Ernährungsform, bei der regelmäßig Tage oder Stunden gefastet wird. Manche wollen so langfristig abnehmen, andere das Risiko für Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen senken.
Beim Intervallfasten, da gibt es deutlich mehr Studien, die zeigen, dass zum Beispiel ein intermittierendes Fasten nach der 16:8 oder auch 5:2 Methode durchaus mit einigen gesundheitsförderlichen Veränderungen einhergeht. Dabei geht es allerdings nicht so sehr um das Thema Gewichtsabnahme, sondern vielmehr um positive Einflüsse auf unseren Fettstoffwechsel oder auch unseren Blutdruck.
Abnehmen ohne Verzicht. 10 Kilo weniger in 2 Wochen. Der Frühling ist auch die Zeit mehr oder weniger radikaler Diätangebote und Pläne. Christian Siener warnt davor.
Wenn Sie jetzt mit Frühjahrsdiäten so Crash-Diäten meinen, die noch kurz vor Beginn der Strandsaison durchgeführt werden sollen, da kann ich nur abraten. Wenn überhaupt, führen diese Diäten nur zu sehr kurzfristigen Erfolgen und man muss auch sagen, es droht häufig ein Jojo-Effekt, also eine Umkehr ins Gegenteil. Also die Gefahr, nach der Strandsaison mit mehr Kilos auf der Waage dazustehen als vorher, ist ja durchaus bei solchen Frühjahrsdiäten gegeben.
Der Ernährungsmediziner rät:
Erstens, wir vermeiden am besten extreme Diäten, die zu sehr schnellem Gewichtsverlust führen. Mehr als so etwa 0,5 bis 1 Kilogramm pro Woche Gewichtsverlust sollten wir hier nicht anstreben. Zweitens, es geht hier wirklich um langfristige Veränderung unserer Ernährungsgewohnheiten, also vor allem eine ausgewogene, pflanzendominierte Kost mit vielen Ballaststoffen oder ganz nüchtern ausgedrückt eher eine niedrige Kaloriendichte und eine hohe Mikronährstoffdichte anstreben. Dazu, wie bei so vielen Dingen, kommt natürlich regelmäßig sportliche Betätigung, ausreichend Schlaf und das Vermeiden von negativem Stress.
Soweit Professor Christian Siener, Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Anzustreben sind also eine niedrige Kaloriendichte und eine hohe Dichte an Mikronährstoffen, sagt er. Frau Gahl, wie sieht das auf dem Teller aus?
Ja, also wo sprechen wir? 150 Kalorien wäre sozusagen eine niedrige Energiedichte und über 225, da sprechen wir schon von hoher Energiedichte. Und so ist es dann auch auf dem Teller, wenn ich jetzt zum Beispiel 6 Möhren oder 2 Äpfel oder 300 Gramm fettarmen Joghurt esse, bin ich in dem Bereich der 150 Kalorien. Im anderen Bereich
pro 100 Gramm, oder?
Ja, pro 100 Gramm. Und im anderen Bereich wäre es dann aber so, wenn ich zum Beispiel ein halbes Croissant oder 20 Gramm Mayonnaise oder 130 Gramm Sahnejoghurt verzehre, dann bin ich schon in diesem hohen Bereich. Das heißt, ich kann dann gucken, dass ich zum Beispiel, wenn ich Milch und Milchprodukte verzehre, dann eher die fettarmen Varianten wähle, also nicht den Sahnejoghurt, sondern dann den fettarmen Joghurt. Es muss nicht der Magerjoghurt sein, aber der 1,5. Und natürlich ist es so auf dem Teller auch, dass es sehr pflanzenbetont aussieht. Das ist ja auch das, was wir empfehlen. Also viel Gemüse, viel Obst, viel Vollkornprodukte, weil diese Lebensmittel einen Vorteil haben, gerade bei Gemüse und Obst. Sie liefern wenig Energie, wenig Kalorien, haben einen hohen Wassergehalt, aber eben auch einen hohen Vitamingehalt. Das heißt, ich kann wirklich viele Nährstoffe mit Obst, Gemüse, aber auch mit Vollkornprodukten aufnehmen.
Die Rede war ja auch von Proteinen und Ballaststoffen. Frau Axgalermann, welche Rolle spielen die?
Ja, Proteine haben natürlich ein ganzes Sättigungspotenzial und sind auch wichtig für den Erhalt der Muskulatur. Das ist also etwas, was wir immer beim Abnehmen oder Fasten beachten müssen. Und die Ballaststoffe, die sättigen ebenfalls. Die regen also im Darm die Produktion von Sättigungshormonen an und die füttern auch sozusagen unser Mikrobiom, das uns dadurch gesünder macht. Also eine ballaststoffreiche, pflanzenbetonte Ernährung ist auch wichtig, um das Mikrobiom in einem optimalen Zustand zu halten. Bei den Proteinen ist es aber meiner Meinung nach wichtig, dass man da tatsächlich das richtige Maß findet. Also eine zu proteinreiche Ernährung, zumindest im mittleren Lebensalter, da gibt es inzwischen einige Studien dazu, kann langfristig, wenn ich das über sehr, sehr lange Zeit zuführe, tatsächlich auch Alterungsvorgänge beschleunigen. Und was vielleicht auch noch bedacht werden sollte, also wenn ich Proteine aus Nahrungsmitteln zu mir nehme, die wenig verarbeitet sind, ist das in Ordnung. Aber dieser Hype um proteinreiche Nahrungsmittel führt eben dazu, dass fast alle als hochproteinhaltig angekündigten Joghurtgetränke oder ähnliches auch sehr viele Süßstoffe enthalten, weil man eben den Zucker reduzieren möchte.
Frau Deussen, Sie nicken dazu?
Genau, da kann ich auch nur beipflichten. Also das ist es, was auch schon meine Vorrednerinnen gesagt haben. Genauso würden wir das auch sehen, dass auch gerade diese Leitprodukte, die ja auch vermehrt dann von Menschen gegessen werden, die entsprechend auch abnehmen wollen, durchaus auch sich vielleicht negativ aufs Mikrobiom auswirken können. Und auch diese Eiweiß-Hypes, die wir auch in vielen Bereichen sehen. Ja, man braucht Eiweiß, ganz wichtiger Stoff, aber auch da muss es nicht Unmengen an Eiweiß sein können.
Was kann dann passieren?
Wie gesagt, man weiß es ja noch nicht. Heutzutage werden überall Eiweiße in Form von Pulvern auch zugesetzt, um die Lebensmittel anzureichern mit diesen Stoffen. Und so hat sich ja bis vor kurzem noch nie jemand ernährt, dass in allen Dingen auch noch Dinge zugesetzt werden. Und Langzeitstudien dazu gibt es ja tatsächlich noch nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man über bestimmte Grenzen einfach dann auch nicht hinausgeht und nicht wirklich Protein so in alle, in den Himmel lobt, sage ich mal, und alles andere darüber vergisst.
Die Rede war eben auch vom Intervallfasten und von 16:8 beziehungsweise 5:1. Können Sie kurz erklären, was damit gemeint ist?
Ich? Also, ja. Ja, genau. Also beim 16:8-Fasten haben wir ein Mahlzeitenfenster von 8 Stunden und wir verzichten auf kalorienhaltige Nahrungsmittel für 16 Stunden. Das lässt sich am einfachsten, wenn man zum Beispiel das Abendessen ausfallen lässt, nachmittags noch eine Mahlzeit isst, da funktioniert das nach ein paar Tagen tatsächlich bei den meisten Menschen sehr, sehr gut. Und das hat nachweislich günstige Effekte auf unseren Stoffwechsel, auf den Blutzuckerspiegel, auf die Bildung von freien Radikalen, also beeinflusst auch Alterungsvorgänge positiv. Und es gibt viele verschiedene Arten von Intervallfasten. Also es gibt eben das bereits erwähnte 5-zu-2-Fasten. Das heißt, da esse ich an 5 Tagen pro Woche mehr oder weniger normal, im Idealfall gesund. Und an 2 Tagen reduziere ich meine Kalorien deutlich auf 400 bis 600 Kalorien pro Tag. Das heißt, ich esse an den Tagen ein kleines bisschen etwas, aber faste eigentlich überwiegend. Und es gibt auch noch andere Varianten, also abwechselnd einen Tag fasten, einen Tag sich normal ernähren. Das sind natürlich dann Varianten, die nicht so einfach in den Alltag reinpassen und die schon sehr viel Durchhaltevermögen benötigen und auch für die langfristigen Auswirkungen auf den Energieverbrauch vielleicht nicht ganz günstig sind.
Und es ist ja auch nicht so ganz einfach, das hinzubekommen, denn wir leben ja in einer Zeit der permanenten Verfügbarkeit von Essen und Trinken immer und überall. Frau Deussen, was heißt das für den Körper? Der ist entwicklungsgeschichtlich ja ein bisschen anders programmiert, auf längere Zeiten auch mal ohne was zu essen oder mit wenig Essen.
Genau, das ist ein Punkt, der uns vor Urzeiten natürlich zugute kam, dass wir auch für schlechte Zeiten Depots anlegen konnten, um eben auch diese Zeiten zu überdauern. Und das ist heute das, was uns dann teilweise auf die Füße fällt, dass es einfach viel leichter ist, Fettdepots anzulegen, als diese dann entsprechend auch wieder loszuwerden.
Das Fasten, der Not gehorchend oder auch aus religiösen Motiven. Heute wird es ja vor allem mit Vorteilen für die Gesundheit und das Wohlbefinden verknüpft. Frau Axt-Kadermann, Sie sagen in einem Ihrer Bücher, nicht nur das, was wir essen, beeinflusst unsere Gesundheit, sondern auch das, was wir nicht essen. Was meinen Sie damit?
Ja, genau. Also Fasten ist tatsächlich eine ganz hervorragende Maßnahme der Gesundheitsförderung mit verschiedenen Abstrichen, auf die ich gerne dann später noch zu sprechen komme. Aber beim Fasten sinken Blutzuckerspiegel, Insulinspiegel sinken, die Leber kann ihr Fett abbauen. Es werden bestimmte biochemische Vorgänge im Körper aktiviert, die sogenannte Autophagie, die also alte Zellbestandteile abbaut. Also Fasten kann durchaus ein Verjüngungsprogramm sein, wenn ich es richtig.
Jetzt ist uns Frau Axt-Kadermann gerade abhanden gekommen. Frau Gahl, wie steht die DGE zum Fasten?
Ja, grundsätzlich sagen wir, also gibt es natürlich die verschiedenen Fastenmethoden, die wir ja auch angesprochen haben. Die sind im Allgemeinen auch sicher und sie führen auch nicht dazu, dass man wie bei den Crash-Diäten den Grundumsatz so sehr stark senkt und dass es dann vielleicht nachher zu einem Jojo-Effekt kommt, weil der Körper sich so krass umstellen muss. Bei vielen Menschen ist es so, dass sie zum Beispiel gerade dieses Alternate-Day-Fasten oder dieses täglich Wechsel von Fasten und Essen gut vertragen oder halt irgendwie ein bisschen besser vertragen oder sich darauf einfinden können. Also insgesamt sagen wir, es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, das zu tun. Aber was wir so ein bisschen noch kritisieren, ist das, was Frau Axt-Kadermann auch schon gesagt hat, ja, dass die Leute manchmal nicht wissen, so, ja, wenn ich dann einen Tag faste und am nächsten Tag esse ich und dann zu sagen, was wähle ich aus an Lebensmitteln? Das ist für manche auch schwierig zu sagen, oh, heute, jetzt kann ich essen. Da dann wirklich auch die gesunde Auswahl zu treffen, zu sagen, so, dann sitze ich da vielleicht vor meinem Salatteller oder vor einem Vollkornbrot und denke, ach, eigentlich habe ich jetzt eher Lust auf Schokolade. Und das ist die Herausforderung dabei, dass es auch dann bei diesen vielen Fastenmethoden nicht so sehr, nicht so viele Anleitungen gibt, was wirklich gegessen werden soll und die Leute damit so ein bisschen alleine sind.
Frau Axt-Kadermann, Sie können ja das ergänzen, Sie sind ja jetzt wieder bei uns zu hören.
Genau, es bricht immer mal ein bisschen ab und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt alles mitbekommen habe. Aber das ist tatsächlich richtig. Also man weiß das zum Beispiel aus Studien vom Ramadan-Fasten, dass es sehr wohl darauf ankommt, was esse ich denn im Mahlzeitenfenster. Und im Ramadan-Fasten, wenn ich den ganzen Tag nichts gegessen habe, dann kommt abends eben häufiger vielleicht nicht ganz so ballaststoffreiches und gemüsehaltiges auf den Teller. Und da hat man tatsächlich, zumindest auch in Bezug auf das Mikro, Mikrobiom deutliche Unterschiede feststellen können, was ich denn auch in diesem Mahlzeitenfenster esse.
Frau Deussen, was sagen Sie dazu in Ihren Seminaren zum Beispiel?
Genau, also auch das, was meine beiden Vorrednerinnen schon vorab gesagt haben, das ist eine Möglichkeit für einen Neustart, um auch eine langfristige Ernährungsumstellung dann auch einzuleiten und dann aber auch wirklich die Dinge, die dazugehören zu einer gesunden Ernährung, also pflanzenbasiert zu essen, viel ballaststoffreiche Geschichten, weniger Zucker, dass man das dann eben auch in diesen Fenstern, wo es dann um Essen geht, dann auch genauso macht, wie man empfohlen bekommt.
Es gibt dazu auch eine ganz interessante Studie, da hat man zwei Personengruppen empfohlen, sich mediterran zu ernähren. Es waren alles Probanden mit hohem Blutdruck und die einen haben vorher ein paar Tage gefastet und sind dann eingestiegen, die anderen haben gleich damit begonnen und man hat feststellen können, dass das Fasten offensichtlich günstige Effekte hat auch später auf die Verwertung dieser gesunden Ernährung und dass die Probanden, die vorher kurz mit dem Fasten eingestiegen sind, viel besser auf diese gesunde Ernährung anschließend angesprochen hatten. Also Fasten kann ein Einstieg sein in ein gesundes Ernährungsverhalten. Es sollte ein Einstieg sein, ein gesundes Ernährungsverhalten.
Ralf Borchers aus Niedersachsen, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ich wollte was erzählen, und zwar, ich habe vor längerer Zeit eine Fastenkur gemacht, und zwar über 14 Tage. Ich war überhaupt kein Freund von Fasten, ich habe das irgendwie abgelehnt oder hatte auch Schwierigkeiten, diese Lasten, die man auf sich nehmen muss, wie Mundgeruch und ich weiß nicht, was da noch alles dabei war, und dieses Abführen, das war für mich irgendwie schwierig. Da es mir aber vom Magen und vom Darm her so schlecht ging, oder ich keine Besserung erfuhr, habe ich gedacht, jetzt musst du das wohl machen. Dann habe ich das unter Anleitung eines Arztes durchgezogen und habe dann mich dann an die Regeln gehalten, weil 14 Tage ist schon ein bisschen länger als Normalfasten. Und was soll ich Ihnen sagen? Nach 4 Tagen, es ging mir so gut wie noch nie. Ich hatte überhaupt keine Probleme mehr. Meine Psyche war besser, mein Zustand, ich hatte Lust auf Sport. Ich habe mich dann auch sehr viel bewegt, so Ausdauersport, gelaufen und so. Und da hat sich dann innerhalb dieser Tage, vom 4. bis zum 14. Tag, das wurde eher besser als schlechter. Also ich war regelrecht begeistert und konnte mir das gar nicht vorstellen, dass sowas tatsächlich so passieren konnte. Und dann habe ich natürlich nach den 14 Tagen unter Anleitung wieder langsam mit dem Essen begonnen. Und danach bis heute super, keine Probleme im Magen, super Verdauung. Also was soll ich sagen?
Auf welche Art und Weise haben Sie denn gefastet?
Ich habe nichts mehr gegessen.
FDH.
Also ich habe nichts mehr gegessen, sondern nur noch Dinge, die für den Körper sicher wichtig sind, Vitamine und Spurenelemente, so teilweise eine Brühe noch getrunken oder mal einen ausgewählten Saft oder ansonsten nichts gegessen.
Ich möchte gerne die Gesprächsgäste mit einbeziehen und hören, was Sie dazu sagen. Ich denke, Ihr Erfolg, der spricht ja schon mal für sich. Frau Gahl.
Ja, also auf jeden Fall dieses klassische Heilfasten, also wirklich nichts essen und nur über Getränke die Nahrung aufzunehmen oder über Brühen, um auch Mineralstoffe und Salz aufzunehmen oder eben mal ein Glas Saft zu trinken, das ist dann wieder das Saftfasten. Das ist eine sehr gute Methode tatsächlich, um einzusteigen, nicht in einen Gewichtsverlust, sondern in eine Ernährungsumstellung, so wie Sie es auch gesagt haben. Also von daher spricht da überhaupt nichts dagegen und besonders gut auch, das unter ärztlicher Begleitung zu machen, gerade wenn man sagt, man kennt sich nicht aus und dann ist das sehr empfehlenswert oder auch vorab zu checken, weil nicht immer jeder fasten sollte, also schwangere Stillende zum Beispiel nicht, ansonsten für gesunde Personen ist es in Ordnung, aber bei bestimmten Erkrankungen sollte man es auch vorärztlich abklären lassen, also von daher alles super und schön, dass es wird halt auch in den Studien darüber berichtet, dass es so ja so Wohlfühlphasen gibt und auch so sozusagen so fast enthusiastische Momente, dass man sagt, weil man sich einfach der ganze Stoffwechsel runterfährt und man auf sich selber besinnt.
Frau Axt-Galermann, was sagen Sie zu dieser Erfolgsgeschichte von Herrn Borchers, die ja sowohl physischer als auch psychischer Natur ist?
Ja, das ist natürlich fantastisch und wir wissen, dass zum Beispiel, wenn wir auf Nahrung verzichten, Entzündungen zurückgehen oder dass auch, es werden ja Ketonkörper gebildet, sobald ich anfange, Fettgewebe abzubauen und die haben einen gewissen euphorisierenden Effekt, also dass eben dieses Fasten-High, über das viele berichten. Tatsächlich stehe ich aber kritisch diesen Abführmaßnahmen gegenüber und man weiß heute, dass es keinen wissenschaftlich begründeten Grund gibt, dass wir mit 30, 40 Gramm Glaubersalz massive Durchfälle einleiten und dann teilweise eben auch jeden Tag noch abführen. In der Regel ist das Mikrobiom anschließend schlechter als vorher und bleibt auch sehr, sehr lange schlechter. Also wir wissen das von anderen Abführmaßnahmen. Und wenn ich vielleicht gerade noch kurz etwas dazu erwähnen darf. Wir haben ein alternatives Fasten entwickelt und haben das auch mit mehr als 70 Personen inzwischen getestet. Im Maimeyer-Med-Ressort in Bad Birnbach haben wir das getestet gegen eine Heilfastenkur mit Abführen. Und die Ergebnisse haben uns sehr erstaunt. Also mit dem Heilfasten ohne Abführen konnten wir 50% mehr Körperfett abbauen als mit dem Heilfasten mit abführen und wir hatten weniger Verlust an Magermasse. Das war ein 5-tägiges Fasten und wir haben also 5-mal weniger Muskulatur verloren als mit dem Abführen und deshalb stehe ich eben diesen Abführmaßnahmen kritisch gegenüber. Heilfasten an sich ist fantastisch.
Herr Borchers, Ihnen vielen Dank, dass Sie uns die Geschichte erzählt haben. Frau Deussen, was sagen Sie zum Fasten, Heilfasten, dem, was wir gerade gehört haben?
Ja, wie auch schon gesagt, es gibt Erfolge, die man damit erzielen kann. Es kann dieser Reset sein, den man einfach manchmal benötigt, um seine Ernährung dann langfristig umzustellen. Und das ist für nicht jeden geeignet, wie wir auch schon gesagt haben, aber kann, wenn man sich dazu entschließt, durchaus ein erster Startschritt sein.
Übergewichtige, die Intervallfasten mit einer regelmäßig verteilten Aufnahme kleiner Proteinmengen kombinieren. Über Proteine haben wir ja auch schon gesprochen. Die sollen besser abnehmen können. So steht es in einer Studie, die vor einem Jahr im Fachmagazin Nature Communications veröffentlicht wurde. Die Diät wirke sich unter anderem positiv auf das Mikrobiom aus. Gesund und schlank also dank Intervallfasten plus gezielter Proteinaufnahme?
Milliarden von Mikroorganismen wie Viren, Bakterien und andere bilden das Mikrobiom im Darm. Die Art, wie wir uns ernähren, bestimmt mit, wie genau dieses Mikrobiom zusammengesetzt ist. Die Proteine, die die Studienteilnehmer bekamen, stammten aus einem Nahrungsergänzungsmittel. Dessen Hersteller und Vermarkter finanzierte die Studie auch mit. Dr. Stefan Kabisch, der sich an der Charité in Berlin unter anderem mit Stoffwechselmedizin befasst, kritisiert, dass mehrere Therapiekonzepte vermischt wurden.
Einmal dieses Protein Pacing, den Begriff alleine hat diese Autorengruppe selber erfunden und damit bewerben die letztlich auch ihre Marketingkonzepte, aber das ist nichts, was außerhalb dieser Arbeitsgruppe groß genutzt wird. Es ist letztlich eine proteinbetonte Ernährungsweise, von der man durchaus weiß, dass sie das Gewicht günstig beeinflussen kann, dass sie auch für den Stoffwechsel sinnvoll sein kann. Wir haben das Ganze kombiniert mit einer Kalorienreduktion und eben zusätzlich noch mit einem Intervallfasten in einigen der Studiengruppen und in den Intervallfastengruppen dann auch noch zusätzlich dieses Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt, was von diesem Hersteller kommt. Also im Prinzip 4 Therapien parallel.
Und so könne es durchaus zur Gewichtsreduktion kommen, sagt Stefan Kabisch. Aber welche Faktoren genau dafür verantwortlich seien, erkenne man in dieser Studie nicht.
Und man muss annehmen, dass der Hersteller, der dieses Supplement vermarktet, schon darauf abzielt, diese günstigen Effekte alle seinem Produkt zuzusprechen und vielleicht noch dem Intervallfasten, aber gar nicht unbedingt der ganz speziellen Ernährungsumstellung, die vielleicht den viel größeren Effekt ausmacht.
Das Intervallfasten hat im Tierversuch positive Auswirkungen auf Gesundheit und Gewicht gezeigt. Die längste Studie mit Menschen lief ein Jahr, so Stefan Kabisch, und das sei zu kurz, um klare Effekte auf langfristige Erkrankungen und Sterblichkeit nachzuweisen.
Es gibt zum Intervallfasten sehr, sehr viele randomisiert kontrollierte Studien, die also prinzipiell eine einigermaßen gute methodische Qualität haben. genau wie es bei dieser einen Publikation eben war, werden dann meistens zusätzliche Faktoren mit reingemischt. Intervallfasten kombiniert mit einfach weniger Mahlzeiten am Tag, mit Mahlzeiten, die eine andere Zusammensetzung haben, Mahlzeiten, die größer oder kleiner sind als vorher, sodass man auch da nicht sagen kann, welcher Effekt kommt jetzt vom Fasten, welcher kommt davon, dass es weniger Mahlzeiten sind, welcher kommt davon, dass die Ernährung plötzlich Low Carb ist und nicht mehr das ursprüngliche Ernährungsmuster. Also auch aus diesen Studien kann man leider größtenteils keine Ableitung treffen, was das Fasten wirklich bewirkt oder nicht bewirkt.
Das war noch einmal Dr. Stefan Kabisch, der Stoffwechselmediziner von der Berliner Charité. Und Intervallfasten, das ist ein Stichwort, mit dem ich Herrn Albert mit in die Sendung einbeziehen möchte. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was haben Sie zu erzählen?
Ja, Folgendes. Ich hatte sehr großes Übergewicht. Ich habe innerhalb von 1,5, 2 Jahren über 50 Kilo abgenommen, und zwar mit Hilfe des Intervallfastens. Ich esse nur 2-mal am Tag, also mittags fange ich an und nach 6 Uhr, also 18 Uhr abends, nichts mehr, es sei denn, ich bin irgendwo eingeladen, und zwischendurch vielleicht mal etwas Obst. Dazu gehört noch, aus meiner Sicht, es muss im Kopf Klick machen, damit man das durchhält, abzunehmen. Und dann hat meine Mutter mir immer empfohlen, von allem etwas. Da muss man nicht abwiegen, da muss man nicht gucken, was drauf ist und so weiter. Man bekommt von allem etwas. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man aus gesundheitlichen Gründen nicht irgendetwas weglassen muss oder zusätzlich essen muss. Und so hat es eben wunderbar geklappt.
Herr Albert, hier wurde schon heftig genickt, zum Beispiel von Frau Deussen.
Ja, genau. Also das ist für viele Menschen, die eben auch ein bisschen an Gewicht verlieren möchten, eben auch sehr günstig, diese Essenspausen auch einzuhalten und wirklich dann auch mal zu schauen, nicht zu oft zu snacken, sondern wirklich dann in dem Falle nur 2-mal am Tag zu essen. Das ist für viele dann auch wirklich der Punkt, wo sie da gut mit klarkommen und nicht auf einzelne bestimmte Lebensmittel zu verzichten, sondern, wie Sie auch gesagt haben, von allem etwas zu essen und vor allen Dingen natürlich auch sehr pflanzenbetont und das bringt dann eben auch auf diesen gewünschten Erfolg, womit viele Menschen beim Intervallfasten dann auch so viele Erfolge erzielen.
Ja, und die Lebensmittelindustrie, ich nenne das immer, die haben Irreführungsmanager eingestellt, die darüber nachdenken, wie man die gesetzlichen Vorgaben so formuliert, dass der Kunde nicht mitkriegt oder nur ganz schwer mitbekommt, was in diesen Fertigprodukten drin ist. Ein Beispiel, überall steht zuckerfrei drauf. Und wenn man dann auf die Liste guckt, dann steht da, 80% Kohlenhydrat. Ist ja auch Zucker. Nicht? Wenn zuckerfrei draufsteht, dann ist in der Regel der Haushaltszucker gemeint. Aber ich bin nebenbei gesagt Diabetiker seit über 50 Jahren. Und durch das Abnehmen brauche ich nur noch die Hälfte des Insulins. Hat also nur Vorteile gehabt.
Zucker, Frau Deussen, ist ja sowieso auch ein Thema bei Ihnen in der Beratung.
Auf jeden Fall. Das ist ein ganz großes Thema, weil man oft einfach auch gar nicht weiß, was gehört zum Zucker. Zucker hat viele Namen, eben wie auch schon gerade gesagt, auf den Zutatenlisten versteckt sich hinter ganz vielen Begriffen dann auch Zucker. Zuckerfrei, ohne Zuckerzusatz, zuckerreduziert, das sind alles Begriffe, die wir auf den Verpackungen finden und die dann eben auch unterschiedliche Sachen bedeuten. Und das ist dann eben auch nicht jeder bewusst, was da sich hinter verbirgt. Und das ist eben auch ein großer Punkt, der da zu beachten ist.
Frau Gahl, es gab ja vor längerer Zeit die Empfehlung, 3 Hauptmahlzeiten und 2 Zwischenmahlzeiten solle man essen. Die Zwischenmahlzeiten werden jetzt nicht mehr gerne gesehen. Warum?
Ja, also diese Empfehlung in der Hinsicht gibt es die auch so gar nicht. Also man hat immer gesagt 3 oder 5 Mahlzeiten, weil man schon immer gesagt hat, rein von den Studien kann man es gar nicht sagen, was wirklich besser ist. Und man auch festgestellt hat, dass es individuell unterschiedlich ist. Von daher gibt es keine konkrete Empfehlung 3 oder 5 Mahlzeiten, aber für viele Menschen sind die 3 Mahlzeiten wesentlich günstiger. Und es gibt aber auch Menschen, die mit Zwischenmahlzeiten gut zurechtkommen. Und wenn ich Zwischenmahlzeiten, also 5 Mahlzeiten mache, dann ist es auch ganz wichtig, wie gestalte ich diese Zwischenmahlzeiten? Es ist ja so, esse ich jetzt einen fertigen Müsli-Riegel oder esse ich zum Beispiel tatsächlich vielleicht einen Naturjoghurt mit ein bisschen Obst drin? Das ist einfach schon mal ein Riesenunterschied. Esse ich ein fertig verarbeitetes Lebensmittel oder was snacke ich auch zwischendurch? Oder esse ich einfach mal ein paar ungesalzene Nüsse zwischendrin oder mal ein Stück Obst? Darauf kommt es dann auch an. Aber wie gesagt, man kann keine konkrete Empfehlung für 3 oder 5 Mahlzeiten geben.
Frau Axt-Galermann, Herr Albert hat gesagt, er wolle alles essen, er könne alles essen, nur eben nicht furchtbar viel von allem. Was ist der Vorteil oder die Wirkung auf das Mikrobiom im Darm, wenn man möglichst vielfältig isst? So habe ich ihn zumindest verstanden, dass er das jetzt tut.
Ja, das ist, denke ich, eine ganz hervorragende Empfehlung, die ich auch gerne gebe. Das Mikrobiom ist ja aus vielen hundert unterschiedlichen Bakterienstämmen zusammengesetzt und jedes Bakterium hat andere Bedürfnisse. Und die einen brauchen eher Proteine, die anderen leben besser mit Ballaststoffen, die meisten leben besser mit Ballaststoffen. Und wenn ich abwechslungsreich ernähre, dann entwickle ich auch ein abwechslungsreiches, artenreiches Mikrobiom. Und diese Artenvielfalt, das ist die wichtigste Grundvoraussetzung für ein gesundes Mikrobiom. Das ist also tatsächlich eine ganz, ganz wichtige und ganz hervorragende Empfehlung. Und ich empfehle eben auch immer, wenn ich gefragt werde, was ist denn gesunde Ernährung, dann sage ich oft, esse das, für das nicht geworben wird. Das trifft zwar vielleicht nicht auf alle Nahrungsmittel zu tatsächlich, aber da ist man schon auf einem guten Weg. Nahrungsmittel, die nicht beworben werden, wie Salat, Möhren, Äpfel und so weiter, mit denen bin ich auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Herr Albert, Ihnen vielen Dank und Glückwunsch auch zu Ihrer Erfolgsgeschichte. Auf Wiederhören. Aufs Frühstück verzichten, wie Herr Albert gesagt hat, oder das Abendessen weglassen. Macht das eigentlich einen Unterschied oder ist die eine einfache Rechnung die, dass man mehr Kalorien verbrauchen muss, als man aufgenommen hat, wenn man abnehmen möchte?
Ja, es macht tatsächlich einen Unterschied. Also unser Organismus, der reagiert tatsächlich anders, wenn wir die gleiche Mahlzeit morgens oder eben abends essen. Und man weiß inzwischen, dass die Reaktion des Stoffwechsels tageszeitabhängig ist. Das heißt, der Metabolismus reagiert auf ein Frühstück anders als auf ein Abend. Morgens verbrenne ich doppelt so viele Kalorien durch Körperwärme wie abends. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt nicht so stark an und es wird eben mehr Kalorien verbraucht bei einem kalorienidentischen Essen morgens oder abends. Deshalb ist eigentlich die Empfehlung, besser das Abendessen weglassen. Fällt manchen natürlich schwerer als das Frühstück. Aber aus Stoffwechsel- und Gesundheitssicht sollte man eben morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann essen.
Sehen Sie das auch so, Frau Deussen?
Ja, also ich kann da auch nur zustimmen. Genau wie Sie es gesagt haben, da zeigen sich in vielen Studien, dass das einfach morgens das Frühstück viel besser auch verwertet wird. Und abends, man sollte halt entsprechend mindestens auf jeden Fall mal 3 Stunden vorm Schlafen gehen, seinen Körper da auch nicht mehr mit unnötigen Sachen belasten. Und vor allen Dingen, wenn man abends, es gibt natürlich unterschiedliche Chronotypen, die Lerche und die Eule, was auch schon viele von Ihnen gehört haben. Und manche schwören halt darauf, abends eher auch zu essen. Auch da sollte man dann eben gucken, dass es vorm zu Bett gehen noch genügend Zeit gibt für den Darm, die Sachen dann entsprechend auch zu verdauen. Aber er braucht sie dann eben ja auch nicht mehr. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eingelagert wird, gerade wenn es kohlenhydrathaltige Mahlzeiten sind, doch wesentlich wahrscheinlicher, als wenn sie morgens zum Start des Tages ordentlich zulangen.
In Hamburg hört uns Herr Lehmann. Guten Tag, Herr Lehmann.
Moin, hallo.
Moin. Was ist Ihre Erfahrung mit Abnehmen oder haben Sie eine Frage?
Nein, also ich wollte eigentlich nur noch mal hinweisen, also die Ernährungstipps und so, das ist wunderbar. Und die meisten, also die ich kenne, die wissen auch, dass sie eigentlich anders essen müssten, um sich dann mit ihrer Gesundheit da irgendwie besser zu stehen. Aber man stellt immer wieder fest, dass die Gewohnheit, die wirklich über Jahrzehnte lang oder ein Leben lang einstudiert wurde, dass das eigentliche Problem ist, dass man also vom Kopf her genau weiß, also wenn ich das jetzt esse, tut es mir nicht gut, beziehungsweise auf lange Sicht sowieso nicht. Und da jetzt Hilfe zu bekommen, dass man die Gewohnheiten ändert, das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig wie das richtige, in Anführungsstrichen, Essen. Und ich glaube, das hat mir so ein bisschen noch gefehlt in der Sendung, dass man weiß, okay, es gibt wunderbare Ernährungsberatung und das kann man rational alles wunderbar nachvollziehen. Aber wenn man dann zu Hause sitzt, beziehungsweise noch nicht mal zu Hause, sondern auch im Betrieb vielleicht, ne, und oder abends. Ich kenne das halt, ich habe früher im Zivildienst in Suchteinrichtungen gearbeitet, die dann auch aus der Kur rauskamen. Und in der Kur hat alles wunderbar funktioniert. Und dann kommt man in seine alte Umgebung und merkt, die haben sich nicht verändert. Die haben noch ihr altes Verhalten und haben mich so geprägt, auch in meinem Verhalten. Und wenn ich mich jetzt dagegen stemmen muss, richtig, dann brauche ich eine Hilfe, um erstmal so diese innere Stärke aufzubauen, das auch zu machen, was ich eigentlich möchte. Und da wäre dann auch gleich die Frage, wie kriegt man das hin, dass man das koppelt? Also wenn man die Ernährung ändern möchte, dann müsste man ja eigentlich in eine Gruppe gehen oder irgendeine Hilfe im Alltag haben, dass man das dann auch wirklich schafft, das zu verändern, bis es dann eine neue Gewohnheit geworden ist.
Danke, dass Sie diesen Gedanken eingebracht haben, Frau Gahl. Wie kann es gehen?
Ja, also das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, also Gewohnheiten zu brechen oder zu sagen, wie schaffe ich das? Man kann sich natürlich Begleitung suchen, nicht nur in der Ernährungsberatung. Es gibt ja auch Ernährungs- oder Abnehmprogramme, die einen anleiten, wo man sich Hilfe holen kann. Man kann mehrwöchige Programme durchlaufen. Man kann unter anderem Weight Watchers oder solche Diäten zum Beispiel machen, wo man in eine Gruppe geht und sich da Anleitung holt oder auch gegenseitige Motivation holt. Ganz wichtig ist, glaube ich, immer, das hatten wir am Anfang, diese Diät oder wenn man sowas macht, es muss zu einem passen und man sollte es vielleicht auch an einem Zeitpunkt starten, wo man nicht gerade im völligen Stress ist. Und es ist, glaube ich, auch schwierig, wenn Sie sagen, so man arbeitet vielleicht im Schichtdienst oder dass man da guckt, wie kann ich das in meinen Alltag integrieren, dass man sich da vielleicht auch Hilfe holt, zu sagen, so vielleicht mache ich bereite Mahlzeiten vor, dieses Meal Prep, ne, weil man nicht immer die Gelegenheit hat, irgendwo, wenn man unterwegs ist, sich auch gesunde Sachen zu kaufen, merke ich selber. Wenn ich irgendwie in Richtung Flieger unterwegs bin, dann lachen mich da die ganzen Baguettes und so an und die fertigen Obstsalate finde ich manchmal auch nicht so schön. Also, dass man da guckt, so was möchte man, da nehme ich dann irgendwie ne, vielleicht was Fertiges mit oder bereite mir was vor.
Frau Axt-Gadermann, haben Sie noch Hinweise, die Herr Lehmann in seinem Freundes- und Bekanntenkreis umsetzen könnte?
Naja, ich ich empfehle oft, nicht gleich an zu vielen Schrauben zu drehen, also sondern zu überlegen, was würde mir denn am leichtesten fallen, wie ich meine Ernährung umstellen kann. Vielleicht morgens anstatt dem Toastbrot ein Müsli essen und dann aber den Tag erstmal weiter so essen wie bisher und dann vielleicht mittags ein bisschen mehr Gemüse zum Fleisch oder sowas dazugeben. Also dass man nach und nach versucht, sich ein bisschen umzustellen, die Vollmilchschokolade durch ein bisschen eher eine dunkle Schokolade erstmal austauschen. Also sich langsam dran gewöhnen, weil alle sehr starken Änderungen des Lebensstils und was gerade bei eben auch bei der Ernährung der Fall ist, die sind eigentlich fast schon zum Scheitern verurteilt, wenn ich nicht wirklich einen starken Willen habe. Das hat ja auch der Hörer gerade gesagt. Also langsam, Schritt für Schritt und viel Zeit geben und nicht hoffen, diese haltlosen Versprechungen, den haltlosen Versprechungen 3 Kilo in einer Woche abzunehmen, sondern das alles ganz, ganz gemütlich und langsam angehen zu lassen.
Herr Lehmann, danke Ihnen nach Hamburg. Frau Deussen, dieser Gedanke, allmählich die Ernährung umzustellen, die Gewohnheit, die wir lange, jahrzehntelang hatten, allmählich zu ändern, könnte mir vorstellen, dass das in Ihren Seminaren auch eine Rolle spielt, weil man so Erfolge auch vielleicht für sich persönlich schneller haben kann, denn dann hat man nur an einer Stelle was geändert, aber fühlt sich schon mal gut, oder?
Genau, also das ist auch immer ein ganz großer Punkt, das, was der Hörer auch eben gerade gesagt hat. Man will es viel schneller haben, ne? Das Zunehmen, das geht relativ schnell oder über lange Jahre, vielleicht auch schleichend, aber es wieder loszuwerden, das ist oft eben der wichtigste Schritt und es auch langfristig niedrig zu halten oder niedriger zu halten, was vielen eben schwerfällt. Und auch da, auch wenn man mal wieder über die Stränge schlägt oder eine Gewohnheit sich mal wieder einschleicht, auch nicht alles wieder in Frage stellen, sondern dranbleiben und auch wenn man was geschafft hat, das auch tatsächlich honorieren, sich selbst gegenüber, selbst motivieren und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Das fällt vielen einfach unheimlich schwer, dann auch Gewohnheiten, die ja lange brauchen, auch bis sie wieder in andere Gewohnheiten umgewandelt sind, dann das auch durchzuhalten, diese Zeit. Ja.
Sind andere Leute wichtig, die man vielleicht für die eigene Idee auch gewinnen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wenn man viel davon erzählt, vielleicht auch im Bekanntenkreis, Familienkreis, vielleicht kann man den einen oder anderen auch überzeugen, auch mitzumachen, beziehungsweise die Leute fragen auch mal nach, wie läuft es denn? Das kann einen selber auch wieder so ein bisschen pushen. Also das ist durchaus auch eine Sache, die einem dabei auch helfen kann. Aber auch das ist wieder individuell. Manche wollen es einfach auch für sich machen und da muss man auch wieder gucken, was passt zu mir.
Meine Kollegin Britta Mersch hat Fragen gesammelt, die beim Telefonteam oder per E-Mail angekommen sind. Britta, was ist noch offen?
Ja, also ich habe auf jeden Fall einen ganzen Stapel mitgebracht und es sind ganz verschiedene Fragen, die noch kommen. Also eine Hörerin zum Beispiel sagt, sie hat früher mal dreimal mehrere Tage gefastet aus gesundheitlichen Gründen und dann kam so in der zweiten oder dritten Nacht immer so eine Fastenkrise mit Übelkeit, Magenkrämpfen, Kreislaufproblemen und jetzt traut sie sich nicht, eben sich nochmal dem Fasten zu widmen und sie fragt, kann sie irgendetwas tun, um diese Krise zu umgehen oder zu mildern?
Vielleicht kann ich dazu etwas sagen.
Ja, bitte.
Und zwar oder hieß es in der Vergangenheit vor allem, ja, diese Fastenkrise, das ist ein Zeichen, dass der Körper entgiftet. Wir wissen heute, dass das nicht der Fall ist. Wahrscheinlich waren das Fastenkuren, bei denen abgeführt wurde. Und wenn abgeführt wird, dann gehen sehr viele Elektrolyte verloren, wir trocknen aus, es geht Flüssigkeit verloren und viele dieser typischen Fastenkrisensymptome wie Kreislaufprobleme oder Müdigkeit oder Abgeschlagenheit, Bauchschmerzen und so weiter, die sind Folge, das wissen wir inzwischen, dieses Abführens. Und Kopfschmerzen, die häufig auch als Fastenkrise eben da Bestandteil der Fastenkrise sind, die sind häufig Folge, weil wir keinen Kaffee mehr trinken. Und wir haben ein Fastenprogramm aufgelegt ohne Abführen, mit Kaffee und wir haben nicht bei einer einzigen Person diese Fastenkrise feststellen können.
Die Frage tauchte tatsächlich auch auf. Also wie ist das mit Getränken? Also hier wurde konkret gefragt zum Beispiel nach Kaffee mit Milch. Also sollte man sowas eher vermeiden, wenn man fastet? Worauf ist bei Getränken zu achten?
Ja, also wenn ich dazu was sagen darf, bei Kaffee ist ganz hervorragend im Rahmen einer sowohl des Intervallfastens, auch des längeren Fastens, weil Fasten diese Prozesse, die durch den Nahrungsverzicht, diese Prozesse, die durch den Nahrungsverzicht ausgelöst werden, tatsächlich noch verstärkt. Phagie, Regeneration, Zellerneuerung, da gibt's ganz, ganz gute Studien inzwischen dazu. Und deshalb Kaffee darf man beim Fasten trinken, grünen Tee darf und sollte man trinken und Wasser. Aber möglichst eben den Kaffee, nicht mit Milch, weil Milch zum einen natürlich Zucker enthält und das Fasten stören kann, auf der anderen Seite aber auch die Resorption der wichtigen und gesunden Inhaltsstoffe, die wir tatsächlich in großen Mengen im Kaffee haben, verhindern kann.
Es gibt auch noch Fragen dazu, welche Erkrankungen, also was man beachten sollte, wenn bestimmte Erkrankungen da sind. Eine Hörerin schreibt zum Beispiel von Migräneproblemen. Wir haben einen Dialysepatienten, der fragt, ob er denn überhaupt fasten kann. Und auch eine Hörerin, die sich mit nicht ganz so guten Nierenwerten gemeldet hat. Also was sollte man gesundheitlich beachten, wenn man fasten möchte?
Frau Gahl.
Ja, ich kann es dann ergänzen. Also man sollte tatsächlich bei, wenn man Leber- oder Nierenerkrankungen hat oder auch verschiedene Schilddrüsenerkrankungen, aber auch Essstörungen oder sowas oder alleine schon, wenn man schon so nicht besonders viel Gewicht hat, eher auf das Fasten verzichten. Beziehungsweise, also da ist es eher angezeigt und unter medizinischer Aufsicht auch, wenn man zum Beispiel Gallensteine, Gicht hat, Typ 1 oder Typ 2 Diabetiker ist, Fettleber hat oder vielleicht schon eine schwere koronare Herzerkrankung hatte, sollte man auf jeden Fall unter medizinischer Aufsicht fasten. Also das ist besser abzuklären, auch gerade bei Nierenproblemen und Leberproblemen sollte man das eher abklären. Aber ich bin nicht die Expertin an sich, aber ich denke schon, dass man, also für Gesunde spricht nichts dagegen. Weiß nicht, ob Frau Axgadermann da noch was ergänzen möchte.
Möchte sie?
Ja, es gibt ja viele Arten des Fastens. Also Intervallfasten ist für die meisten wahrscheinlich relativ unproblematisch, also 16 Stunden auf Essen zu verzichten, dafür viel zu trinken. Alles andere würde ich bei Vorerkrankungen tatsächlich auch ärztlich begleitet in einer Klinik oder in einem Kurzentrum durchführen. Und weil da eventuell auch Blutwerte zwischendurch kontrolliert werden müssen, also da würde ich Rücksprache halten.
Frau Deussen, wer jetzt sich vornimmt, Intervallfasten zum Beispiel zu machen, ein bisschen mehr auf Gesundheit und vielleicht auch das Gewicht zu achten, der könnte sich ja auch ein bisschen vorbereiten. Hilft es, dass man zu Hause schon Dinge im Kühlschrank oder in der Gefriertruhe hat, die man selber gemacht hat und die den ersten Heißhunger, wenn man nach Hause kommt nach der Arbeit, schon mal stillen, ohne dass man direkt zu etwas greift, was man hinterher bereut?
Ja, das kann auf jeden Fall unterstützend sein. Es wurde ja vorhin auch schon das Meal Prepping angesprochen, wo man einfach aus den guten Nährstoffen bzw. Lebensmitteln sich dann Dinge vorbereitet, die man einfach dann da hat. Generell ist es ja immer wichtig, einfach auch viele unverarbeitete Lebensmittel auch zu nutzen, daraus selber Sachen herzustellen. Und das geht natürlich oft im Alltag, im Job dann nicht so gut. Und von daher, je besser man vorbereitet ist und sich da vielleicht auch schon was vorbereitet hat, das dann im Notfall angewendet werden kann, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
Genau, das ist sowas, was tatsächlich auch generell diskutiert wird, also wo wir noch viele Fragen bekommen haben. Also was ist jetzt eigentlich der Vorteil von Fasten, wenn man ja auch seine Ernährung so gestalten kann, wie wir das gerade schon ein bisschen gehört haben, und dazu noch Sport macht? Also ist es dann nicht eigentlich besser, ganz grundsätzlich jeden Tag zu jeder Uhrzeit auf eine gute Ernährung zu achten? Also was ist da jetzt der Vorteil vom Fasten?
Darf ich dazu was sagen?
Ja.
Also genau. Eine gesunde Ernährung hat natürlich viele Vorteile und sollte die Grundlage sein. Das Fasten setzt aber bestimmte Stoffwechselprozesse in Gang. Zum Beispiel den Stoffwechselprozess der Autophagie. Der führt zu einer Regeneration von Zellen. Es werden ältere Zellbestandteile abgebaut und man kann da tatsächlich von einem Anti-Aging, von einem Verjüngungseffekt sprechen. Und das habe ich eben nicht, wenn ich mich nur gesund ernähre. Aber eine Ernährung ist natürlich die ganz, ganz wichtige Grundlage. Und ich muss auch nicht jeden Tag Intervallfasten machen. Also Studien haben gezeigt, dass ich bereits Effekte habe, wenn ich einen Tag pro Monat auf Nahrung verzichte oder an 2 Tagen im Monat Intervallfasten mache. Also auch da habe ich bereits Effekte.
Ist nur gesunde Ernährung zu wenig, Frau Deussen?
Na, also wie gesagt, es kommt immer auf die Person an. Es gibt bestimmt auch viele Menschen, die können sich es einfach auch nicht vorstellen, diese Esspausen dann eben auch so auszuweiten. Und von daher denke ich, auf jeden Fall kann man es auch entsprechend mit nur gesunder Ernährung schaffen. Was Frau Axt-Gardermann da angesprochen hat mit diesem Reset, das mag stimmen, aber es geht halt auch ohne. Also das würde ich auf jeden Fall auch sagen.
Ich würde noch ergänzen, also es ist ja auch wirklich, was ist mein Ziel? Ich würde sagen, also Fasten, Heilfasten, Intervallfasten sollte nicht das erste Ziel sein, um Gewicht zu reduzieren unbedingt. Gerade genau. Das klassische Fasten. Und wenn man sagt, so, ich habe jetzt nur 1-2 Kilo zu viel, dann kann man tatsächlich auch mit gesunder Ernährung viel erreichen, dass man Ernährungsumstellungen macht. Und deshalb ist es, aber diese ganzen Intervallfasten-Methoden sind natürlich inzwischen auch besser erforscht. Und man hat festgestellt, dass sie natürlich auch bei Menschen mit Übergewicht und Adipositas gut funktionieren und Gewichtsverluste bis zu über 5% des Ausgangsgewichts möglich sind. Also von daher.
Aber vielleicht darf ich da einschalten. Bitte. Und zwar, dem stimme ich zu. Und ich möchte auch noch mal betonen, wie schon meine Vorrednerin, Fasten ist nicht die einzige und auch nicht die ideale Möglichkeit, um langfristig Gewicht zu verlieren. Es ist eine Maßnahme, um bestimmte Stoffwechselprozesse gesünder zu machen, und der sollte der Einstieg in eine gesündere Ernährung sein. Also es ist nicht so, wenn ich abnehmen möchte, dass dann Fasten da die einzige oder die beste Möglichkeit ist. Ganz im Gegenteil.
Trotzdem sagen auch viele Hörerinnen und Hörer, dass sie das genau deswegen machen. Wir haben zum Beispiel einen Hörer, der sagt, er macht das auch, Intervallfasten oder dann auch manchmal Kalorienzählen. Und was ihn vor allem aber stört, er ist eigentlich normalgewichtig, 72 Kilo bei 1,83 Größe. Aber er wird seinen Bierbauch, nennt er das, nicht los. Und das stört ihn. Also gibt's da auch eine Methode, mit der man da nochmal an bestimmte Körperstellen kommt, wo man sagt, da habe ich so ein kleines Problemchen, was ich loswerden möchte?
Frau Dulsen?
Ja, also gezielt an bestimmten Körperstellen jetzt erstmal abzunehmen, das ist auch schon immer schwierig. Aber gerade natürlich dieses viszerale Fett, dieses Bauchfett, Eingeweidefett ist natürlich das, was eben auch gesundheitliche Probleme machen kann auf Dauer und wo es eigentlich auch sehr wichtig ist, dass wir da gegensteuern. Und da muss man dann gegebenenfalls wirklich nochmal gucken, woran liegt es denn? Mal den Status erfassen. Was ist denn vielleicht das Problem, was mir jetzt dieses Bauchfett da tatsächlich beschert? Und vielleicht kann man dann ja auch mit relativ einfachen Gewohnheitsänderungen auch dagegen angehen. Aber das macht schon Sinn, gerade dieses Viszerale, dieses Bauchfett zu reduzieren.
Frau Gahl.
Manchmal sind es auch die Getränke, dass viele Leute sagen so, ach ja, ich bin ja gar nicht so groß übergewichtig. Mein Bierbauch im wirklich gesprochenen Sinne kann manchmal tatsächlich auch, will nicht sagen, dass das direkt am Bier liegt, aber der Alkoholkonsum wird häufig unterschätzt. 7 Kalorien pro 100 Gramm liefert Alkohol und sieben Kalorien pro Gramm. Das ist also schon eine ganze Menge Energie und natürlich soll eben sein Feierabendbier oder irgendwas gegönnt sein, aber es kann eben sein, dass auch gerade das Kalorien sind, die sehr schnell dazu beitragen, ne, die aufzunehmen und sich auch abzulagern oder häufig dann eben auch diesen Bierbauch zu bekommen. Das kann eben unterstützend sein, dass man da viele Kalorien aufnimmt, die man gar nicht so, ja, so bewusst auf dem Schirm hat.
Wir haben noch einen Erfahrungsbericht von einer Hörerin. Sie sagt, der Mann leidet unter Arthritis und deswegen hat das Paar im Januar Heilfasten gemacht mit Brühe und Haferschleim. Und jetzt sind sie auf eine andere Methode aufmerksam geworden durch einen Bericht im Fernsehen. Da geht es um Shakes. Also da wurde empfohlen, 3 Shakes zu trinken. Und sie planen jetzt gerade noch mal eine neue Fastenrunde und fragt, ob es da Erfahrungen gibt oder was da auch Studien sagen zum Thema Shakes, also welche Methoden man da nehmen kann.
Frau Axt-Galermann?
Also davon würde ich tatsächlich... Es kommt natürlich darauf an, was. Meistens sind es Proteinshakes, die auch noch Süßstoffe enthalten. Man ändert dadurch nicht seine Ernährungsweise. Meistens fehlen auch Ballaststoffe in diesen Shakes. Es ist also sehr proteinbetont. Und es gibt Untersuchungen, zum Beispiel auch zum Saftfasten, dass sich da das Mikrobiom verändert, dass Entzündungen stärker werden und auch bei zu viel Proteinen, davon würde ich tatsächlich bei entzündlichen Erkrankungen, davon würde ich abraten. Ich würde eher eine ballaststoffreiche, kalorienreduzierte Ernährung empfehlen.
Welche negativen Konsequenzen kann das Fasten denn haben? Also ein Hörer fragt zum Beispiel nach Haarausfall, nach Heilfasten. Kann das passieren? Er und seine Frau hätten das so erlebt.
Ja, das ist durchaus möglich, wenn ich sehr lange faste. Wenn dann ein Nährstoffdefizit besteht, was vielleicht vorher auch schon da war und dann durch vielleicht 2-3 Wochen Fasten stärker geworden ist. Also bei Haarausfall ist es häufig ein Eisenmangel oder ein Zinkmangel oder auch ein Eiweißmangel. Und das kann durchaus eine Folge des Fastens sein. Auch Hormonumstellungen finden beim Fasten statt. Und da... kann natürlich auch ganz, ganz viele andere Gründe haben, aber zu langes und zu strenges Fasten kann auch mal zu Haarausfall führen.
Wir haben jetzt noch mal eine konkrete Frage, und zwar, da geht's dann noch mal nach der Planung von einer Hörerin. Sie hat ADHS, sagt sie. Sie nimmt morgens ein Medikament ein und soll dazu immer was Kleines essen. Sie ist 1,61 groß, wiegt 83 Kilo und möchte eben sich mal mit diesem Thema Fasten beschäftigen. Und ihr fehlt auch die Gallenblase. Sie und ihr Freund essen im Moment abends eher warm. Und jetzt wissen sie gar nicht, wie startet man, wie setzt man das um, auch in die Tagesplanung. Also gibt es da grundsätzlich mal so eine Empfehlung für einen Start ins Fasten?
Frau Dulsen, wollen Sie anfangen?
Ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen, muss man den Arzt nochmal hinzuziehen. Da sind ja jetzt auch einige Dinge, die da krankheitsbedingt auftreten. Und ich denke, da sollte man auf jeden Fall nochmal den Hausarzt oder den behandelnden Arzt mit ins Boot holen, ob er ihn da noch entsprechende Tipps und Ratschläge geben kann.
Frau Axt-Galermann, was ist Ihre Idee?
Ja, beim Intervallfasten wäre das ja gar kein Problem. Da habe ich ja das Mahlzeitenfenster. Das heißt, die morgendliche Medikamenteneinnahme wäre da völlig unproblematisch. Wenn ich länger faste, natürlich dann schon auch vielleicht nochmal den Arzt fragen. Wobei jetzt keine Krankheiten vorliegen, die wirklich komplett gegen Fasten sprechen. Und beim Fasten geht es ja vor allem auch darum, den Insulin- und den Blutzuckerspiegel niedrig Also wenn ich morgens etwas Protein- und Fettreiches esse mit wenig oder keinen Kohlenhydraten und dazu die Medikamente einnehme, ich weiß, wahrscheinlich wird es Ritalin oder etwas Ähnliches sein, dann habe ich ja da auch etwas zu mir genommen, ohne den Fastenstoffwechsel stark zu stören.
Wollen Sie noch was ergänzen, Frau Gall?
Ist eigentlich... alles gesagt. Noch.
Wenn jetzt Paare sich zusammen auf den Weg machen wollen, gibt es da eigentlich Unterschiede zwischen Mann und Frau? Also fasten Männer anders als Frauen, so körperliche Beschaffenheit, Stoffwechsel etc.?
Naja, Frauen nehmen in der Regel langsamer ab als Männer. Das heißt, das ist dann natürlich vielleicht für die eine oder andere Partnerin etwas frustrierender, dass der Partner deutlich schneller Gewicht verliert. Ansonsten können die Fastenregime aber bei Männern und Frauen tatsächlich ähnlich sein?
Häufig ist ja so, dass Männer etwas, also physiologisch einfach über mehr Muskelmasse verfügen und da vielleicht auch einen kleinen Benefit haben. Aber letztendlich, sage ich mal, ist es für alle gleich, ne, dass man von den Effekten her.
Die Frauen sollten vielleicht noch ein bisschen stärker, möchte mich da meiner Vorrednerin anschließen, auch noch ein bisschen stärker darauf achten, ihre Muskulatur zu erhalten. Also Muskeln gehen immer verloren, Muskulatur oder sagen wir mal Wasser, etwas, was eben nicht Fett ist, ja, Bindegewebe und Muskulatur. Und es ist wichtig, dass ich die möglichst gut erhalte für die Zeit nach der Fastenkur, weil dann ist die Muskulatur wichtig, um meinen Stoffwechsel auf einem guten Level zu halten. Weil dieses Absinken des Stoffwechsels nach einem strengen und langen Fasten ist halt das Problem, was dann auch zu einem Jojo-Effekt führen kann.
Was ist überhaupt die Bedeutung von Sport und Bewegung bei diesem Themenkomplex?
Ja, also ich würde sagen, Sport und Bewegung ist auf jeden Fall absolut wichtig. Es gibt da nur Vorteile eigentlich, wenn man sich auch entsprechend bewegt. Auch wenn manchmal gesagt wird, ja, durch eine Einheit Sport kann man gar nicht so viele Kalorien verbrennen, gibt es doch eben sehr, sehr viele positive, darüber hinausgehende Effekte, dass halt durch mehr Muskelmasse auch der Grundumsatz erhöht werden kann. Oder aber auch Muskeln auch bestimmte Botenstoffe produzieren, die dann einen gewissen Effekt, wie so eine quasi Apotheke im eigenen Körper haben können. Und von daher ist Bewegung wichtig. Wichtig eben auch, nicht nur mal eine kurze Einheit zu machen und dann den Rest des Tages gar nichts mehr. Dann ist das natürlich wirklich nicht viel, sondern auch gerade Alltagsbewegung mit einzubauen. Also wirklich öfter mal das Fahrrad zu nehmen oder die Treppe. Wirklich Alltagsbewegung mit zu integrieren, dann läppert sich das eben auch, was an Kalorienverbrauch da zusammenkommt.
Und wirkt womöglich auch auf psychischer Ebene?
Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen. Also da sind auch entsprechend diese Botenstoffe, die ich da auch teilweise angesprochen habe. Und das berichten ja auch viele, die sich auch erst nicht aufraffen können, irgendwie Sport zu machen. Dann haben sie es gemacht und dann haben sie nachher auch wirklich auch schon fast so ein kleines High durch diese Sporteinheiten.
Ja. Die Endorphine.
Ja, ja. Die Kombination von Fasten und Sport, die ist tatsächlich ideal, also zum Beispiel in Form von Fastenwanderungen, weil beide ähnliche Effekte auf den Körper haben, also ähnliche biochemische Prozesse im Körper auslösen und sich dadurch sogar gegenseitig verstärken.
Wie ist das aber, wenn man wirklich schwer arbeitet? Also hier schreibt ein Hörer, der ist tagsüber auf einer Baustelle. Er möchte gerne fasten, mehrere Wochen Brühe und Wasser nehmen, mehr oder weniger ausschließlich. Und er möchte auch beobachten, ob das gegen seine Schuppenflechte helfen könnte. Aber er arbeitet eben sehr schwer 4 Tage die Woche. Was ist da zu beachten?
Ja, ich würde dem Hörer nicht empfehlen, wirklich so ein Brühe- und Wasserfasten über mehrere Wochen durchzuführen, während er arbeitet. Weil er braucht eben natürlich auch Energie, er verbraucht viele Kalorien. Da würde vielleicht ein Intervallfasten in Frage kommen, wenn er das machen möchte. Oder er nimmt sich einfach mal eine Woche frei und fastet dann in dieser Zeit. Man sollte Fasten ja auch so ein bisschen als Neustart betrachten und da auch zur Ruhe kommen und etwas für sich. Und wenn ich dann sehr schwer körperlich arbeite, dann ist es noch schwerer, diese Fastenphase durchzuhalten.
Es gibt auch einen Vater, der sich gemeldet hat, der also eben mit Kindern lebt, und er sagt, er hat einfach wenig Zeit, sich um Ernährung zu kümmern. Er muss sehr viel arbeiten, hat auch ab und zu sehr viel Lust auf Schokolade und sie essen häufig Fertiggerichte. Und jetzt fragt er sich, wie kann man denn dieses Thema Ernährung, vielleicht nicht unbedingt Fasten, aber eben gesunde Ernährung, dass alle gut da aufgehoben sind, mit in die Familie integrieren?
Ja, bei den Fertiggerichten, ja, natürlich, man sollte gucken, dass man nicht zu viele Fertiggerichte verzehrt. Wir sprechen ja auch immer von den hochverarbeiteten Lebensmitteln, weil sie ja häufig viel Fett oder Zucker und auch Salz enthalten. Also je verarbeiteter ein Produkt ist, also am besten auf jeden Fall, wenn man solche Produkte verwendet, nicht regelmäßig oder nicht immer und nicht täglich nur davon, und immer auf die Zutatenliste auch so ein bisschen gucken, weil in den verpackten Lebensmitteln sieht man auch, was drin ist. Also wenn da der Zucker schon an erster Stelle in der Zutatenliste steht, ist es nicht so toll. Aber der Vater kann ja auch, es gibt ja auch zum Beispiel Tiefkühlprodukte, ne? Dass das mal eine Gemüsemischung oder eine oder irgendwie ein Fertiggericht ist, wo jetzt nicht unbedingt zu viel Sahne oder Butter drin ist, gibt es wunderbare Mischungen im Bereich Tiefkühlgemüse, die man verwenden kann, dass man das mal schnell in der Pfanne zubereitet und dann vielleicht mal ein Stück Fisch, was auch schnell zubereitet ist. Das kann ja auch tiefgefroren sein, das geht relativ schnell, und dass man einfach vielleicht nur morgens dran denkt, oh, den Fisch schon mal vorher aufzutauen, und das Tiefkühlgemüse kann man sich dann abends in der Pfanne schnell zubereiten und hat dann auch schon ein relativ gutes Gericht. Also auch mit Fertiggerichten kann man es schaffen, sich gesund zu ernähren. Oder es gibt ja auch mal, ist auch die Dose nicht zwingend verkehrt. Also wir kennen alle, wir nehmen die Tomaten aus der Dose, warum auch nicht, und da schnell eine Soße draus zaubern geht auch. Also besser ist es wirklich dann eher, das Tiefkühlgemüse zu verwenden, als immer die Pizza oder sowas dann auf den Tisch zu bringen.
Und man kann es, wie gesagt, auch aufpeppen dann mit frischem Gemüse, dass wenn man mal eine Fertigpizza nimmt, halt die Margherita zum Beispiel, und dann eben auch noch eine Menge frisches Obst, sage ich schon, Gemüse dann noch dazu tut. Das ist eine Möglichkeit. Oder auch die Kinder, wenn er mit seinen Kindern vielleicht auch zusammen einfach Mahlzeiten zubereitet und man sich das aufteilt, dann ist die Zeit vielleicht auch noch schneller geschafft und er muss nicht alleine eine halbe Stunde da stehen, sondern kann eben die Kinder auch vielleicht mitschnibbeln lassen. Dann hat man auch noch mal Familienzeit, und das ist ja auch so eine Sache Geselligkeit und genießen, das gehört eben auch dazu. Ja,
ja, mir fällt gerade noch ein, gerade morgens das Knusperlmüsli mit Milch oder so. Also wenn ich an Kinder denke, ist das häufig ja sehr gerne verwendet. Oder dass man einfach sagt, Mensch, ich nehme aber die Haferflocken, die klassischen Haferflocken, ob Vollkorn oder Schmelzflocken, vielleicht mit einem Stück frischen Obst und etwas Milch, ist jetzt wirklich nicht so aufwendig und ist dann immer noch besser, auch vom Zuckergehalt zu sagen, oder eine Beerenmischung dazu oder frische Beeren. Jetzt kommen die Erdbeeren demnächst. Also da wirklich ein bisschen auch zu gucken, was wird auch saisonal angeboten.
Weil wir haben auch einen Hörer, er sagt, er ist so ein bisschen zuckersüchtig, also er isst einfach unheimlich gerne süß, möchte eigentlich darauf verzichten, aber es ist halt so schwer, wenn die ganze Familie um ihn herum snackt abends oder nachmittags, also da dann auch diesen Effekt zu haben, ja gut, dann isst man halt doch wieder mit, also wie schafft man es da auch dann stark zu bleiben?
Ja, vielleicht kann man auch seine Familie mal kurzfristig überzeugen, auch mal komplett auf Süßes zu verzichten, und dass man da eben auch mal schaut und auch mal ein Augenmerk darauf legt, wo überall dieser Zucker drin ist. Und man würde ja auch nach relativ kurzer Zeit, wenn auch erstmal vielleicht ein paar Tage schlechte Laune ist aufgrund des Zuckerverzichts, dann aber auch vielleicht merken, wie sich die eigene Süßschwelle auch nach unten bewegt, sodass man manche Sachen, die man vorher als kaum süß empfunden hat, auf einmal sehr süß schmecken. Und vielleicht kann man da ja raus so eine Art Challenge oder ja, sowas machen und dann wirklich mal noch Mitstreiter finden in der eigenen Familie oder so.
Und wir sind wieder bei Gewohnheiten. Ich finde es auch manchmal hilfreich, wenn man nicht wirklich so die Gummibärchenschale immer so abends direkt schon präsent auf dem Tisch stehen hat, sondern das in einer Schublade ist. Es ist immer noch mal eine kleine Hürde mehr, als wenn es schon da steht und dann geht jeder vorbei und alle greifen zu.
Mit dieser Anregung oder diesen Gedanken geht der Marktplatz im Deutschlandfunk allmählich zu Ende. Mir bleibt noch den heutigen Gästen zu danken. Katrin Deussen, Antje Gahl und Michaela Axt-Gadermann. Es verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.